Hallo und herzlich willkommen am Bühneneingang. Mein Name ist Fabian Burstern. Ich bin Kulturmanager und Autor. Und in diesem Podcast zeige ich euch den Kulturbetrieb von innen. So, wie er wirklich ist. Mein heutiger Gast ist die Theaterleiterin Marie Rötzer. Als designierte Intendantin des Theaters in der Josefstadt steht sie vor der bislang größten Aufgabe ihrer ohnehin bewegten Laufbahn. Sie übernimmt das älteste bestehende Theater Wiens und damit einen Ort voller Erwartungen, Ansprüche und Seilschaften. Doch wie bereitet man sich eigentlich strategisch auf die Führung eines solchen Traditionshauses vor? Und wie funktioniert der Übergang? Wir sprechen über den langen planerischen Vorlauf und natürlich auch über die kontrovers diskutierte Neuaufstellung des Ensembles. Dabei suchen wir nach der Balance zwischen künstlerischer Notwendigkeit und sozialer Verantwortung und fragen, wie sich Marie Rötzers Blick auf Führung, Gestaltungsanspruch und Kulturpolitik in den letzten Monaten verändert hat. Liebe Frau Rötzer, vielen Dank, dass Sie für eine Nachgefragt-Folge zur Verfügung stehen.
Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.
Ich will gleich einmal reinspringen in die Materie. So eine Intendanz ist ja wirklich ein Marathon. Wie bereitet man sich über so einen langen Zeitraum auf diese Challenge vor? Haben Sie so einen eigenen Josefstadt-Ordner mit Ideen, die seit langem existieren? Sind Sie so im Tagesgeschäft drinnen, dass es gar nicht so spezifisch ist, sondern dass Sie eher mit strukturellen Aufgaben befasst sind? Wie darf man sich das ganz konkret vorstellen?
Naja, die Stichworte haben Sie schon genannt. Das ist natürlich von allem etwas, genau. Also es ist zum einen ein Marathon. Zum anderen kommt es mir dann auch wieder sehr kurz vor. Also die Zeit ist ein sehr interessanter Faktor in dieser Vorbereitungsphase, weil wir ja also mindestens ein Jahr im Voraus, eigentlich mittlerweile schon 2 Jahre im Voraus planen müssen. Das hat ganz viel mit den Regisseuren und Regisseurinnen zu tun, mit den Teams, die wir von außen holen und die teilweise dann schon bis auf 3 oder sogar 4 Jahre im Voraus schon verbucht sind. Wir haben jetzt hier schon ähnliche Zustände im Sprechtheater wie im Opernbereich, wo das schon seit viel längerer Zeit üblich ist, diese sehr langfristigen Verabredungen zu treffen. Das heißt für mich tatsächlich in der Form auch eine Umstellung. Das ist in einem kleineren Haus wie jetzt dem Landestheater Niederösterreich ein bisschen einfacher, weil man doch spontaner agieren kann. Im Theater in der Josefstadt ist es aber natürlich schon so, dass hier ein hoher Anspruch da ist, seitens des Publikums, der Öffentlichkeit, aber auch seitens des Hauses, das ja sehr traditionsreich ist, dass es auch verdient, hier wirklich sehr genau zu planen und wirklich so den Anspruch sehr hoch zu setzen. Was mir hilft, ist natürlich trotzdem meine Erfahrung. Ich habe an vielen Häusern mit unterschiedlichsten Strukturen gearbeitet. Ob das ein reines Schauspielhaus war wie in Graz oder ein Mehrspartenhaus wie am Staatstheater Mainz, wo man auch noch mit Tanz und mit Oper, mit einer Sparte Kinder- und Jugendtheater und Sprechtheater zu tun hat, oder eben dann in Hamburg am Thalia-Theater, was wirklich ein sehr großes Theater, sehr großes Haus ist mit Hundertschaften von MitarbeiterInnen. Und da entsteht dann schon so ein Bild, das ich von auch jetzt im Theater in der Josefstadt habe, eine Vision, wie Sie sagen, das aber eben sehr komplex ist. Das ist vielleicht etwas, das mich sehr positiv herausfordert. Ich spüre, dass ich da wirklich große Lust habe, in diese Tiefen hineinzutauchen, dieses Theaters. Es ist von außen nicht wirklich gut zu sehen, weil es ja in dieser Häuserzeile im 8. Bezirk so ein bisschen eingebaut ist. Nicht zu vergessen darf man auch die Kammerspiele, die aber auch da in der Roten Turmstraße so ums Eck sind. Und da würde mich schon interessieren, ob wir mehr Sichtbarkeit schaffen können, mehr Öffnung schaffen können. Nicht, dass das die Josefstadt nicht jetzt schon machen würde aufgrund des Programms und auch der Aktivitäten. Aber meiner Meinung nach könnte das noch verstärkt sein. Also das ist natürlich ein baulicher Nachteil im Vergleich zum Burgtheater oder auch zum Volkstheater, die ein wirklich sehr prachtvolle Entrées haben.
Freistehend sind.
Freistehend, fast wie so antike Gebäude anmutend mit ihren Säulen und Balkonen und so weiter. Da ist die Josefstadt etwas bescheidener.
Sie sprechen es an, es gibt ja ganz unterschiedliche Definitionen von Öffnung. Das muss man ganz ehrlich sagen. Öffnung kann bedeuten, ich bleibe offen für ein bestehendes Publikum. Ich öffne meinen Spielplan dahingehend, dass ich sehr stark auf die Bedürfnisse der Abonnentinnen und Abonnenten eingehe. Öffnen kann aber auch bedeuten, dass ich sage, mir werden die Schulen wichtiger, ich möchte stärker in den Austausch gehen mit Bildungseinrichtungen, mit dem Kretzel. Da gibt es ja ganz, ganz viele Interpretationen, die ja alle auf eine Art und Weise auch ihre Legitimation haben. Wie schaut denn Ihr Öffnungsbegriff ganz konkret aus?
Also das ist natürlich auch eine Besonderheit, in dem Sinne eine sehr positive Besonderheit des Theaters in der Josefstadt, dass es eben einen sehr hohen Abonnentinnenstamm hat. Wir sind im Moment bei 12.000 Abonnentinnen. Das heißt für mich, dass ich jede und jeden einzelnen Abonnenten oder Abonnentin behalten möchte. Also ich kämpfe um jeden Zuschauer, um jede Zuschauerin. Man muss dazu sagen, das ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich, dass Menschen ins Theater gehen, dass sie sich dafür interessieren, dass sie bis hin sogar Fans sind. Also das heißt auch regelmäßig ins Theater gehen, dass sie diese Theaterleidenschaft in ihren Alltag eingebaut haben. Im Theater in der Josefstadt ist es so, dass das teilweise auch vererbt wird. Also sowohl die Theaterleidenschaft als auch die Abos. Das ist eine wirklich großartige Errungenschaft dieses Hauses. Das hat auch mit Kontinuitäten bei den Künstlern und Künstlerinnen zu tun. Das heißt, da muss ich sicherlich schauen, wie wir mit diesem Begriff Öffnung trotzdem die Menschen bei uns behalten, ohne sie zu verstören, zu verschrecken. Das ist nicht in meinem Sinn. In meinem Sinn ist es so aber, dass wir schon natürlich uns verändern werden. Das Haus wird sich optisch verändern. Ich werde ich bin schon sozusagen als Frau eine Veränderung. Auch da gibt es, glaube ich, schon diverse Befürchtungen von bestimmten Menschen. Würde ich sagen, da warten wir jetzt mal ab. Und ich bin auch keine Schauspielerin und keine Regisseurin. Also man wird mich nicht auf der Bühne spielerisch erleben, man wird mich als Gastgeberin auf der Bühne erleben und in den Foyers. Ich möchte sehr präsent sein, ich möchte sehr ansprechbar und sehr nahbar auch für das Publikum sein. Aber natürlich ist das ein Unterschied, ob ich mich mit einem künstlerischen Werk vorstelle oder eben mit meinen inhaltlichen Ideen, mit meinen Themen, die mir wichtig sind. Was ist das Theater in der Josefstadt für die Stadtgesellschaft? Was kann ein Theater heute den Menschen mitgeben? Wie wollen wir miteinander in Zukunft leben? Kann das ein Theater beantworten? Kann es Perspektiven aufzeigen? Kann es in unserer heutigen Zeit Zuversicht und Hoffnung geben?
Ich will da gleich ein bisschen einhaken bei den Dingen, die Sie da gesagt haben. Auch für unsere ZuhörerInnen, dass wir das einmal zeitlich einordnen. Sie waren vor circa einem Jahr das erste Mal am Bühneneingang. Das heißt, 2 Jahre vor Ihrem Amtsantritt war klar, Sie werden diesen Job übernehmen. Klammer auf, Sie waren damals ganz frisch konfrontiert mit sehr schwerwiegenden Vorwürfen in der Josefstadt rund um das Thema Machtmissbrauch. Was ist denn jetzt in diesem letzten Jahr eigentlich konkret passiert, damit das wiederum nächste Jahr bis zu Ihrer ersten Saison, und daran sieht man, wie lang diese Vorläufe eigentlich sind, damit das alles so glückt, wie Sie sich das vorstellen?
Also es ist tatsächlich intern schon sehr viel passiert, um mit gewissen auch strukturellen Veränderungen hier die möglichen Missbrauch zu verhindern. Es gab Untersuchungen, es gab Analysen, was im Theater in der Josefstadt vielleicht nicht stattgefunden hat, an anderen Häusern sehr wohl, nämlich eben eine Installierung eines Code of Contacts zum Beispiel. Es wurden Vertrauenspersonen eingeführt. Es wurde, wie gesagt, an diesem Code of Contact weitergearbeitet. Es gibt mittlerweile auch die Möglichkeit, ganz offensiv angegangen von der Geschäftsführung zu Weiterbildungen, Fortbildungen, MitarbeiterInnen-Gesprächen. Also es ist auf jeden Fall ein starkes Bewusstsein dafür entstanden, dass Theater nicht als Machtapparat funktioniert. Das ist natürlich für uns, für den kaufmännischen Geschäftsführer und für mich sehr positiv in der Entwicklung, aber wir werden da natürlich weiter daran arbeiten, dass wir ich sage das jetzt mal so ein bisschen pauschal, an flachen Hierarchien arbeiten wollen. Also im Grunde für mich ist es so, ich möchte eigentlich so weiterarbeiten, wie ich es gewohnt bin, wie ich es auch im Theater in St. Pölten kenne, wo wir mit sehr vielen Sitzungsstrukturen arbeiten, wo wir an flüssigen Kommunikationsstrukturen arbeiten, wo wir vieles transparent gestalten. Also für mich auch als Dramaturgin ist es natürlich sehr wichtig, dass ich auch meinen Spielplan dem ganzen Haus mitteile, warum wir welches Stück haben, was wir mit diesem Spielplan erzählen wollen. Also ich finde es unglaublich wichtig, dass die Mitarbeiterinnen in allen Gewerken mit dem Ensemble zusammen wissen, woran wir arbeiten.
Also eine gemeinsame Erzählung sozusagen.
Eine gemeinsame Erzählung. Ein gemeinsames Erfassen von dem, was die Bedeutung unseres Theaterschaffens, unserer Theaterarbeit auch ist.
Da sind wir ja mitten an der Schnittstelle von Struktur und Kunst. Ne? Konnten Sie auch in diesem ersten Jahr schon künstlerisch etwas auf den Weg bringen oder waren die anderen Probleme so dominant, dass Sie gesagt haben, die künstlerische Arbeit, die muss noch ein bisschen warten, jetzt muss ich einfach eine Chefin sein, die für die Leute da ist, die zeigt, wie die Rahmenbedingungen ausschauen könnten etc.?
Also das muss man parallel arbeiten. Also das ist nicht so, dass man sagt, so jetzt konzentriere ich mich auf die MitarbeiterInnenführung und dann kommt das Künstlerische. Das ist natürlich alles parallel und auf mehreren Ebenen als Tagesgeschäft schon zu erledigen. Aber vielleicht muss ich zur Erklärung sagen, ich bin ja noch nicht am Haus. Also ich bin jetzt tatsächlich immer noch in der Vorbereitungszeit. Ich habe auch ein Vorbereitungsbüro außerhalb des Hauses, außerhalb des Theaters. Es ist jetzt immer noch Herbert Föttinger als künstlerischer Direktor zugange und auch diese letzte Spielzeit ist seine letzte Spielzeit und ich komme erst ab 1. September 2026. Natürlich haben Sie recht, man muss auch da Strukturen schon vorbereiten. Also da sind wir jetzt am Papier noch dran zu überlegen, inwieweit wir Workshops veranstalten, inwieweit wir nennen es Zukunftswerkstatt, aufstellen wollen, um wirklich alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mitzunehmen auf diesen neuen Weg, auch des eigenverantwortlicheren Arbeitens. Es geht hier immer sehr stark auch um die Abteilungsleiter und Leiterinnen, diese eben auch zu empowern und ihnen das Gefühl zu geben, dass sie tatsächlich auch an einer gemeinsamen neuen Struktur des Hauses mitarbeiten können.
Das heißt, man darf sich das nicht so vorstellen, sie haben schon einen Schlüssel, gehen dort ein und aus, leben schon on location mit, sondern da gibt es noch eine gewisse, sagen wir mal, örtliche Distanz, um die Parallelitäten auch klar zu machen, im Sinne aller.
Ja, genau. Das sind heikle Prozesse. Diese Intendantenwechsel haben wirklich viel mit Sensibilität zu tun, mit einer genauen Abwägung, wie weit muss man sich eben schon ins Haus hineinbegeben, jetzt als neue designierte Intendantin, um wirklich gut vorbereitet zu sein. Es gibt viele Probleme. Also das fängt an von, wie sieht die Bühne aus, wie groß ist sie, gibt es gute technische Bedingungen wie Videos und so weiter, die man den RegisseurInnen anbieten kann. Wie sieht es mit den Lagerflächen aus, mit Umbau, Aufbau, Abbau von Bühnenbildern. Das muss man alles in ein, ich sage eine Disposition heißt es bei uns, also in ein in das System Theater einbauen und da blind oder unwissend hineinzugehen ist auch fatal. Das darf man auch nicht machen. Ist auch unverantwortlich. Vor allem dann auch den Teams, die kommen, ist es unverantwortlich, weil man ihnen eben schon Rahmenbedingungen auch geben muss und erzählen muss. Und alles, was ich jetzt hier an Wissen schon mitnehme, hilft mir natürlich, um einen reibungsloseren Übergang zu schaffen. Allerdings muss man auch dazu sagen, ein Theater, das eine 20-jährige Intendanz hat, wie jetzt hier mit Herbert Föttinger seit 2006, hat natürlich auch eine gewisse Form der Verwachsenheit mit dem Haus. Und auch das muss man respektieren.
Mhm. Ich bin ja dafür bekannt und gefürchtet, eben nicht komplexe Fragen zu stellen, sondern leider unterkomplexe Fragen, weil ich so neugierig bin. Und weil ich auch haben will, dass man das einfach total versteht. Ja. Ich habe jetzt erlebt, ganz unterschiedliche Intendantenwechsel, so in Rollen, wenn ich in Städten war, also zum Beispiel, wie ich in Ludwigshafen Kulturbüroleiter war, da war es so, der Wechsel von Hans-Günther Heime zu seinem Nachfolger, da hat Heime recht unverhohlen immer so getan, als würde ihm der Name nicht einfallen seines Nachfolgers. Also da hat er überhaupt nicht rumgefackelt, sondern hat ziemlich klar gemacht, wo die Grenzen verlaufen und dass es da keine Überschneidungen geben wird. So. Gleichzeitig war ich kürzlich beim Norbert Travöger, der das Brucknerhaus übernommen hat. Der hat sich tatsächlich 4 Wochen mit seiner interimistischen Vorgängerin das Büro geteilt. Also genau das andere Extrem. Ja. Wie darf man sich das bei Ihnen vorstellen? Haben Sie da gemeinsame Begehungen mit Erfahrungsaustausch? Ist das etwas, was wir sagen, dazu darf ich nicht sagen, dass es da gibt es Stillschweigen? Ist das über die Distanz, dass man das per E-Mail macht? Wie funktioniert das genau?
Ja, also wie schon gesagt, es ist wirklich ein sehr schwieriger, auch zu beschreibender Vorgang, wo ich mir auch wirklich jeden Tag Gedanken mache, wie ich damit umgehe, dass man eben, wie Sie sagen, natürlich schon auch Nägel einschlagen muss. Das heißt eben bestimmte auch Wünsche, die eine Veränderung bedeuten, ja, schon vorbereiten muss. Auf der anderen Seite gibt es hier noch einen Hausherrn, der jetzt noch sein Programm zu Ende bringt. Mit seinen MitarbeiterInnen. Das heißt, das sind tatsächlich auch für die MitarbeiterInnen, die jetzt hier arbeiten, sehr schwer. Vor allem die einen, die bleiben werden und andere, die aber nicht bleiben werden. Das ist auch da eine Schnitte, sozusagen Brüche. Also ich habe natürlich auch schon verschiedenste Geschichten gehört, wie solche Intendantenwechsel an Häusern sind, habe sie selber teilweise auch schon miterlebt. Ich habe jetzt eine Geschichte gehört, die fand ich auch sehr skurril, wonach ein Intendant eines großen Hauses ausgegeben hat, wenn jetzt die Teams kommen und dann ihre, wir sagen dazu, Bauproben machen, also Bühnenbilder anpassen, die Entwürfe anpassen. Und da ist man dann schon im Haus, muss mit dem technischen Leiter schon Besprechungen machen und so weiter. Und dieser Intendant hat ausgegeben, dass nicht gelacht werden darf. Also das sind so wirklich, aber so Spitzen des Eisbergs an Verboten, die dann ausgesprochen werden, bis hin eben zu Hausverbot und so weiter. Das ist zum Glück in meinem Fall so nicht. Aber wie gesagt, auch wir achten schon sehr darauf, dass wir jetzt nicht hier als Invasion kommen. Und das ist mir auch wichtig. Natürlich wird es trotzdem Reibungsverluste geben. Das gehört dazu. Aber ich weiß noch, als ich zum Beispiel am Staatstheater Mainz angefangen habe, als Chefdramaturgin zu arbeiten, waren wir teilweise sehr, doch ein bisschen zu übergriffig, indem man dann wirklich eben so den Mitarbeiterinnen das Gefühl gibt, das, was ihr hier gemacht habt, das finden wir nicht so gut, wir machen es auf jeden Fall besser. Und dieser Zugang ist schon sehr hybrid auch und also es ist eine gewisse Hybris, die man da an den Tag legt. Ich würde schon sagen, das muss man sehr vorsichtig angehen, aber es gibt kein Handbuch. Also man kann da auch nur Fehler machen, indem der eine gehen muss und die andere in dem Fall kommt. Das liegt in der Natur der Sache. Allerdings muss ich auch sagen, ein Theater gehört einem nicht. Also das ist auch ein Allgemeingut und wir sind auch hier nur Gäste. Und ich fand das schon sehr schön, dieses Bild, das ich jetzt vor kurzem auf Facebook gesehen habe, als es um die Übergabe am Thalia-Theater ging, wo mein Ex-Chef Joachim Lux eben in seinen wohlverdienten Ruhestand gegangen ist und Sonja Anders übernommen hat. Und da gab es so ein schönes Video mit einer Schlüsselübergabe, also mit einem Schlüsselübergabe des Büros, dass Joachim Lux Sonja Anders seinen Büroschlüssel übergeben hat, mit einem Lächeln auch. Und das war für mich so eine Vorstellung. Ich dachte, das würde ich schön finden. Und umgekehrt auch für mich. Also ich weiß auch, ich bin ja auch schon von vielen Häusern weggegangen, nicht immer freiwillig. Das tut weh, weil man hat sich mit dem Theater verbunden, mit den Menschen, die da drin arbeiten, mit dem Publikum. Aber es liegt in der Natur der Sache. Man muss dann Abschied nehmen. Ja.
Ich habe auch schon bemerkenswerte Übergaben erlebt. Also zum Beispiel bei der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz vom Michael Kaufmann, der ja öffentlich auch immer als sehr streitbar gegolten hat, der zum Schluss eigentlich zu jedem Termin seinen Nachfolger Beat Fehlmann mitgenommen hat und dem das übergeben hat mit einer Freundlichkeit und Zugewandtheit, die für mich absolut bemerkenswert war. Ich war damals Kooperationspartner und ich wusste nicht, wie mir geschieht. Mhm. Aber man gedacht, wo ist da der Haken dran? Ja? Also es gibt schon diese sehr harmonischen und auch sehr, sehr, sehr freundlichen Übergaben. Es gibt ja einen Punkt, der bei Ihnen, sagen wir mal, nicht so harmonisch verlaufen ist. Das sind die Entscheidungen rund ums Ensemble. Wenn ich das mal so von außen einordnen darf, es waren keine ungewöhnlichen Entscheidungen, wenn man die Theaterlandschaft insgesamt betrachtet. Kurz gesagt, sie werden sich von einem Drittel des Ensembles circa trennen. Für die Josefstadt, auch das muss man dann auch der Josefstadt ehrlich zugute halten, ist es schon eher ungewöhnlich, weil das keine Tradition dort hat, diese großen SchauspielerInnenwechsel. Wie schwer ist Ihnen dieser Schnitt gefallen, sich zu dieser doch großen Veränderung durchzuringen?
Das sind schwere Entscheidungen. Also das ist tatsächlich immer eine sehr schwere Entscheidung in alle Richtungen. Also auch ich habe es natürlich schon erlebt, dass man unfreiwillig gehen muss. Vielleicht muss man dazu sagen, dass diese ja, wie Sie es gesagt haben, das Theater in der Josefstadt diese Form des Wechsels so nicht kennt. Wobei auch in diesen 20 Jahren bei Herbert Föttinger auch immer wieder Nichtverlängerungen ausgesprochen wurden. Auch bei Menschen, die gerade mal ein Jahr da waren mit Sack und Pack, mit Kind und Kegel sozusagen, die, wo man sich nicht einig geworden ist und dann auch wieder getrennt hat. Das ist aber, wie gesagt, am Theater ein üblicher Vorgang. Das hat mit der Vertragssituation auch zu tun, die auch dafür ausgehandelt wurden, um sozusagen diese Form von, man kann jetzt sagen, künstlerischer Freiheit auch ausleben zu können. Vielleicht hole ich da ein bisschen aus. Es gibt an Theatern nicht nur einen Kollektivvertrag, wie vielleicht in üblichen Unternehmen. Es gibt, ich weiß nicht wie viele, mindestens vier oder fünf unterschiedliche Vertragsformen. Das heißt, die Techniker, die Gewerke, die Verwaltung hat einen Kollektivvertrag, wo, also quasi mit einer 38,5-Stunden-Woche oder wird es dann Teilzeitverträge sind, dann bisschen weniger. Dann gibt es die sogenannten Enfasolo, bei uns heißen sie All-Inclusive-Verträge. Das sind die Verträge für die künstlerischen Angehörigen, Arbeitnehmerinnen. Das sind die All-Inclusive, sagt es schon. Da gibt es eben keine wirkliche Stundenanzahl, wobei man trotzdem auf 38,5 Stunden arbeitet, aber eben auch zu unterschiedlichen Zeiten. Und normalerweise, oder auch so kenne ich es in meinem Berufsalltag, ist das egal, ob man dann am Samstag arbeitet, am Sonntag oder Montagabend oder wann auch immer. Das ist tatsächlich etwas, was so in anderen Bereichen nicht üblich ist. Und dann gibt es aber auch noch die Verträge für die Teams. Das sind Werkverträge für die Kolleginnen von der Ausstattung, Bühne und Kostüme. Die geben ein Werk ab. Deshalb heißt der Vertrag Werkvertrag. Und dann gibt es noch die Dienstverträge für die Regisseurinnen und Regisseurinnen, die ja als Freelancer arbeiten und dann für die 7 oder 8 Wochen an ein Theater kommen und da dann sind im Theater arbeiten.
Nur zum Verständnis, sind das freie Dienstverträge, sind das Werkverträge, ist das unterschiedlich?
Eben bei den Regisseurinnen sind es freie Dienstverträge, bei den Ausstattern sind es Werkverträge. Mhm. Ein Regievertrag kann sich aber auch zusammensetzen aus einem Werkvertrag und einem Dienstvertrag, weil es zum Beispiel eine Theaterfassung gibt, die der Regisseur, die Regisseurin verfasst für eine Stückfassung. Und deshalb gibt es da noch zusätzlich eine Verbindung dieser zweier Verträge. Wie gesagt, auch die Verwaltung, die Kolleginnen in der Buchhaltung, in den Sekretariaten und so weiter arbeiten komplett unterschiedlich als jetzt zum Beispiel die Kollegin vom künstlerischen Betriebsbüro. Eine Kollegin des künstlerischen Betriebsbüros, wie zum Beispiel auch eine Dramaturgin, arbeiten mit diesem All-Inclusive-Vertrag. Also das hat natürlich mit diesen Arbeitszeiten am Theater zu tun. Wie gesagt, Wochenende, abends, das sind ganz normale Arbeitszeiten für uns. Dieser All-Inclusive-Vertrag oder eben, wie gesagt, Enfasolo-Vertrag hat damit zu tun, dass Theater, man nennt das Tendenzbetriebe sind, die nicht aus unternehmerisch, also ökonomischen Interessen handeln, sondern eben mit ideellen Zielen verbunden sind. Das heißt, wir sind da auch mit dem Grundgesetz der Freiheit der Kunst darauf bezogen oder darauf bezieht sich dieser Tendenzbetrieb.
Ist ein wichtiger Punkt, ist nämlich eine wirklich rechtliche Besonderheit, eine absolute Besonderheit. Ja? Mhm.
Die auch ausverhandelt wurde zwischen den Gewerkschaften und den Bühnenvereinen. Also das ist sozusagen ein Vertrag, mit dem jeder Künstler oder der künstlerisch arbeitet, vertraut ist und oder vertraut sein müsste, bevor diesen Beruf des Schauspielers oder der Schauspielerin ergreift oder eben auch als Dramaturg, als KBB, sagen wir, künstlerisches Betriebsbüro. Auch im Marketing gibt es teilweise diese Verträge. Auch in der Bühnentechnik gibt es diese Verträge teilweise für Kollegen, Kolleginnen aus dem Ton zum Beispiel, die hier auch künstlerisch arbeiten.
Entschuldigung, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Nämlich, wir sagen ja auch oft, auch ist es auch schon in diesem Podcast vorgekommen, dass das Theater zum einen als normaler Arbeitsplatz behandelt werden muss, wenn es darum geht, wie man mit Menschen umgeht. Aber Sie haben hier jetzt sehr schön aufgedröselt, warum es auf eine gewisse Art und Weise dann schon wieder ein spezieller Arbeitsplatz ist, weil es einfach vertragliche und rechtliche Besonderheiten gibt, die diesen Betrieb prägen. Entschuldigung, das nur als Einschub, das ist nämlich wichtig. Ja?
Absolut wichtig. Das kommt zu kurz oft in der Diskussion, auch in der Öffentlichkeit kommt es zu kurz, weil man dann immer sehr schnell dabei ist zu sagen, hier hat ein Intendant, eine Intendantin willkürlich aus einer Machtposition heraus agiert und eine Arbeitnehmerin, einen Arbeitnehmer gekündigt. Das sind keine, also rechtlich gesehen keine Kündigungen, es sind Nichtverlängerungen. Diese NV- oder All-Inclusive-Verträge gehen auch immer nur über ein Jahr. Die werden automatisch verlängert, wenn es keine Gespräche gibt. Wenn es Gespräche gibt und man sich nicht einigt über eine weitere Zusammenarbeit, laufen diese Verträge aus quasi. Also es sind damit beendet, sind befristete Verträge. Wie gesagt, das hat mit dieser Gesetzeslage zu tun. Wir beziehen uns da auf das Grundgesetz, eben mit dem Artikel Freiheit der Kunst. Das hat aber natürlich auch tatsächlich mit dem Arbeiten am Theater zu tun. Also wie gesagt, mit Arbeitszeiten, auch damit, dass ein Schauspieler, Schauspielerin innerhalb der Saison eigentlich keinen Urlaub hat. Mhm. Also wir haben da eine Woche, die zusammenhängend freie Tage ergeben müssen, aber ansonsten ist der Urlaub oder die Theaterferien sind zwischen 6 und 8 Wochen im Sommer.
Jetzt muss ich aber tatsächlich auch die Medien in Schutz nehmen. Die haben Ihnen nicht vorgeworfen, dass Sie widerrechtlich handeln oder dass Sie Leute gekündigt haben. Die haben das schon auch so gesagt und das ändert ja nichts an der Tatsache, Sie haben sich gegen ein Drittel des Ensembles entschieden. Ne?
Ja, also war mir jetzt nur wichtig, das aufzuklären, weil es ein Unterschied ist, ob man jetzt aus einem Machtgefühl heraus sagt, mit dem Schauspieler möchte ich nicht arbeiten oder mit der Schauspielerin, die hat mir Widerworte gegeben, mir zu kritisch und deshalb trennt man sich. Das finde ich auch innerhalb dieser Möglichkeit, die man zwar hätte, aber das wäre Missbrauch in meinen Augen. Mhm. Also das möchte ich so nicht stehen lassen. Das ist mir ganz wichtig. Und wie gesagt, auch der Fakt, dass es eben nicht, wie man es jetzt vielleicht auch aus anderen Betrieben hört, hier werden Hundertschaften von Menschen gekündigt. Das ist es auch nicht. Es ist wirklich ein sehr komplexer und eben auch differenzierter Vorgang. Bei einem Intendantenwechsel hat der Intendant, die Intendantin das Recht, eben sich auf dieses Gesetz, auch auf diese Verträge zu berufen. In meinem Fall war es so, dass mir tatsächlich diese Entscheidung sehr schwer gefallen ist, wobei ich auch wusste, dass es hier nicht wie vielleicht am Volkstheater, wo auch, ich kann es jetzt nur von, ich könnte das Beispiel jetzt bringen von Kai Voges, der bis auf zwei Kolleginnen, die im Betriebsrat sind und dadurch unkündbar sind oder eben noch eine Kollegin dazu, sich getrennt hat von dem Ensemble. Viele von diesem Ensemble oder auch schon bei Anna Badora sind im Theater in Josefstadt gelandet. Auch am Burgtheater hat man sich immer wieder von Kolleginnen verabschiedet. Viele davon sind im Theater in der Josefstadt gelandet. Und umgekehrt. Also auch das wird es hier wieder geben. Es werden Kolleginnen, die man aus anderen Häusern, auch aus Wien kennt, werden sich im Theater in der Josefstadt finden. Also, dass wir hier immer wieder uns neu erfinden, gehört schon auch zu meiner Philosophie von Theater und von Kunst. Wie gesagt, das habe ich an meiner eigenen Biografie gut festmachen können, dass es wichtig war, auch Orte immer wieder zu verlassen. Man muss schon aber dazu sagen, dass diese Form von Theaterleben, dieses permanent on the road sein oder eben auch dieses Vagabundendasein, dieses Wanderleben, dass ich, man kann das romantisch verbinden mit Molière, der immer mit seinem Thespiskarren durch die Lande gezogen ist und bei Wind und Wetter und Sturm und Regen seinen Vorhang aufgemacht hat und man spielt, kostet es, was es wolle, der Lapp muss hochgehen, wir sind SchauspielerInnen, fahrendes Volk, hat man ja auch gesagt. Früher haben wir nicht mal ein Begräbnis bekommen, also hat sich ja schon einiges verbessert. Aber dieses von einem Ort zum anderen, in meinem Fall waren es, ich habe jetzt mal nachgerechnet vor unserem Gespräch, ich glaube, es waren 8 Umzüge innerhalb von ein bisschen über 20 Jahren. Nicht innerhalb einer Stadt, sondern wirklich von unterschiedlichen Ländern zwischen Schweiz, Österreich und Deutschland. Ich war so auch mal kurz in der Ukraine für ein halbes Jahr. Das heißt, das ist schon eine Herausforderung, auch was sein privates Leben betrifft, auch was es heißt, seine Familie, seine Freunde immer wieder zurückzulassen. Also es ist oft wirklich, hat man 3 bis 4 Jahre und dann geht's wieder weiter und eben nicht unbedingt freiwillig. Das hat früher auch viele Frauen dazu veranlasst, keine Kinder zu kriegen, keine Familie zu gründen. Das sind schon Opfer auch, die man bringt. Und da hat sich zum Glück sehr viel auch zum Positiven verändert. Auch weil die Theater familienfreundlicher geworden sind, weil die Welt mobiler geworden ist. Trotzdem ist es ein, sind das Brüche im Leben. Deshalb will ich das nicht schönreden. Das ist auch, wie soll ich sagen, ja, dass man eben flexibel ist, dass man viel erlebt, dass es das Theater eben, dass dieser Theaterberuf ein Abenteuer ist. Aber wenn man eben, wie schon gesagt, in diesen Beruf einsteigt, muss man das schon sich vor Augen halten, dass man da meist nicht von Einstieg nach der Schauspielschule bis zur Pension an einem Haus bleibt.
Es gab ja da auch sehr unter Anführungsstrichen plakative Fälle. Ich denke da zum Beispiel an Marianne Nentwich, die ja den Titel Doyenne hat. Kurze Zwischenfrage, ist das eigentlich wirklich ein offizieller Titel Doyenne oder ist das nur Word of Mouth?
Es ist das vom Theater aus überreicht, ja, wie auch Kammerschauspielerin. Das gab es ja an der Josefstadt nicht. Das gibt es ja nur am Burgtheater. Das hat aber Herbert Föltinger dann auch sich für die Josefstadt beansprucht. Aber letztlich geht es darum, dass man früher die älteren Kolleginnen tatsächlich bis sie tatsächlich dann gestorben waren, am Haus behalten hat, weil es natürlich aber nicht diese soziale Absicherung gab. Also diese Form, dass man jemanden bis zum Ende seiner Tage an einem Haus hält, das gibt es natürlich so, muss es nicht mehr geben, weil, wie gesagt, wir ja alle einen Pensionsanspruch haben. Jetzt was meine Entscheidungen für das Theater in der Josefstadt betrifft, muss man dazu sagen, dass immer noch 28 SchauspielerInnen aus dem Ensemble, aus dem festen Ensemble bleiben. Das heißt, vergleichbare Theater haben vielleicht 30 oder 35 SchauspielerInnen insgesamt im Ensemble. Das heißt, die Josefstadt hat für seine Größe schon ein sehr großes Ensemble mit 48 Spieler und Spielerinnen. Ist auch natürlich einer Tradition geschuldet, wo verständlicherweise ein Intendant, der jetzt 20 Jahre da ist, sehr darauf bedacht war, seine Spieler und Spielerinnen auch immer mitzunehmen. Das würde wahrscheinlich anders aussehen, eben wenn man so einen Wechsel nach 10 Jahren schon gehabt hätte, wo sich eben die Spieler und Spielerinnen verteilen und eben, wie ich vorhin beschrieben habe, an den Häusern wieder sind. Das ist ja auch das, was Theater jetzt auch im deutschsprachigen Raum insgesamt auch in Österreich ausmacht, dass wir wechseln, ja, dass wir auch Kolleginnen aus den Schauspielschulen ins Theater holen, dass wir immer wieder Platz und Positionen haben für Kolleginnen, die eben aus kleineren Theatern kommen und sich hocharbeiten. Es wäre merkwürdig, wenn wir uns da nicht bewegen und keine Möglichkeit des Wechsels haben. Ich muss auch dazu sagen, gerade für junge Schauspielerinnen ist es auch wichtig, einen zumindest für die ersten 2 Jahre eine feste Stelle zu bekommen, um überhaupt mal in diese Praxis zu kommen. Und es gibt eine Statistik, die vor kurzem herausgekommen ist, die besagt, dass in diesem Jahr so wenig Absolventinnen wie noch nie keinen Job bekommen haben an den Theatern. Also das hat natürlich mit den Einsparungen zu tun, dass die Ensembles auch kleiner werden. Das hat aber auch damit zu tun, dass es eben eine sehr starke Tendenz dazu gibt, dass man eben nicht mehr so viel wechselt. Also auch, dass SchauspielerInnen nicht mehr so vielleicht schnell wie früher auch an ein anderes Haus gehen oder sich auch in einen freien Markt hineinbegeben. Also das heißt, dass betrifft jetzt eben auch das Theater in der Joststadt, dieses Spezifika, dass hier kein Wechsel stattgefunden hat, hat wahrscheinlich auch mit der, ich sage jetzt auch mal, Empörung zu tun. Warum jetzt auf einmal muss ich das Haus verlassen? Ich muss aber dazu sagen, dass ich jedem Einzelnen, der jetzt nicht im festen Ensemble verbleibt, ein Angebot zu einer zu einem Gastengagement gemacht habe, weil viele dieser SchauspielerInnen, die in diesem großen Ensemble waren, teilweise auch wirklich sehr wenig vorgekommen sind, also auch nicht präsent waren und teilweise auch nur mit einer Rolle in der Spielzeit, wenn es eine gegeben hat, ausgestattet wurden. Und da muss ich sagen, das ist im Gefüge auch nicht wirklich gut, wenn SchauspielerInnen oft Jüngere sehr viel spielen, sehr viel arbeiten müssen und andere sind kaum präsent, die sich im Übrigen auch bei mir beklagt haben, dass sie viel zu wenig spielen, ja, dass sie gerne mehr spielen würden. Und noch eine Sache, das Schauspielerensemble ist meiner Meinung nach auch ungewichtig, was Männer und Frauen betrifft. Also es gibt viel zu wenig Frauen und war es mir wichtig, da einen Ausgleich zu schaffen.
Okay, also ich nehme mit, das ist ein sehr komplexes und multifaktorielles Thema. Ich nehme auch mit, Sie stehen zu dieser Entscheidung vor dem Hintergrund nicht mit irgendwelchen Ausflüchten, sondern Sie glauben daran, dass das wichtig ist, dass es eine gewisse Bewegung gibt, um einerseits frische künstlerische Impulse zuzulassen und andererseits, weil Sie einfach gewisse Überzeugungen haben, Haltungen haben, wie ein Ensemble zusammengesetzt sein sollte, die Sie einfach schlicht und ergreifend umsetzen wollen.
Also ich habe diese Drittellösung immer sehr, kann man sagen, richtig gefunden bei einem Intendantenwechsel. Das heißt, vom Gefühl her ist es richtig zu sagen, man hat ein Drittel des Ensembles, das man behalten möchte, ein Drittel geht oft von alleine, wenn es weiß, es kommt eine neue Intendanz, weil damit einhergeht auch eben eine neue künstlerische Ausrichtung, neue RegisseurInnen. Und man nutzt oft diesen Moment, um zu sagen, so jetzt fühle ich mich vielleicht eh schon längere Zeit nicht wohl und jetzt nehme ich diese Situation wahr und gehe woanders hin. Und dann gibt es eben ein Drittel, von dem man sich trennt. Jetzt ist es im Theater in der Josefstadt so gewesen, dass dieses Drittel, das von sich aus geht, nicht vorhanden ist. Das heißt, so kommt es dazu, dass ich 2 Drittel des Ensembles übernehmen durfte, muss ich auch sagen. Also vielleicht auch dazu gesagt, diese 28 Schauspieler und Schauspielerinnen sind großartige Schauspielerinnen. Auch die, die ich nicht verlängert habe, sind sehr tolle Schauspielerinnen. Also das ist hier künstlerisch ein gewachsener Organismus. Aber ich freue mich sehr, dass ich mit diesen 28 SpielerInnen weiterarbeiten darf. Und dazu kommt, dass wir aber natürlich auch schauen müssen, wie wir mit dem Budget auskommen, wie wir auch in den nächsten 2 bis 3 Jahren mit dem Budget auskommen. Also auch da gibt es ja bereits von der Politik Ankündigungen, wonach wir auch mit unserem Geld sehr haushalten müssen und an vielen Stellen reduzieren müssen. Und das betrifft dann natürlich auch das Ensemble. Also so gibt es, wie Sie es vorhin schon gesagt haben, sehr viele Punkte, wonach man ja auch agieren muss. Und trotzdem ist ein Ensemble, das sich jetzt vielleicht auf um die 40 SpielerInnen bewegt, auch noch sehr stattlich und auch noch sehr luxuriös. Aber mir ist es schon wichtig, dass ich jetzt nicht hier in dieses Theater komme, um den Sparstift anzusetzen. Also es geht vielmehr auch um eben nochmal eine Umschichtung vielleicht, wie zum Beispiel, dass ich mich freuen würde, wenn wir auch zum Beispiel MusikerInnen auf der Bühne haben, ja? Live-MusikerInnen, die auch DarstellerInnen sind. Das heißt, hier gibt es Formen von neuen Überlegungen. Aber nochmal gesagt, diese SchauspielerInnen, die jetzt nicht fest im Ensemble sind, sind trotzdem auf meinem Schirm, sind trotzdem in meinem Fokus. Ich habe auch sehr viel Theaterbesuche gemacht in der Josefstadt und in den Kammerspielen, um mir diese SpielerInnen alle sehr genau anzuschauen. Ich habe sie auch immer mehrfach gesehen, weil ich das auch wichtig fand, dass man jetzt nicht nur die eine Inszenierung, wo vielleicht die Rolle sehr klein war.
Daran also, sieht man, dass sie kein Hausverbot hatten.
Genau. Nein. Also nicht in den Vorstellungen. Aber auch sonst nicht. Nein. Ich habe kein Hausverbot. Nein. Es ist am Laufen und und ich muss mich wahrscheinlich auch aber noch klarer formulieren, indem, dass ich, wie gesagt, hier nicht hier keine Revolution starten werde. Also wie nochmal gesagt, das Theater in der Josefstadt habe ich ja auch deshalb, also ich habe mich auch deshalb dafür beworben, für diese Stelle, weil ich dieses Haus wirklich toll finde. Ich finde, hier wurde großartige Theaterarbeit geleistet, hier findet großartige Theaterkunst statt. Trotzdem bin ich nicht bereit, hier einfach nur eine Staffel zu übernehmen und wir machen es weiter wie gehabt, sondern möchte schon auch die Möglichkeit haben, hier gewisse Spielräume zu haben. Trotzdem, wie gesagt, die SpielerInnen, die jetzt nicht dabei sind, auch Frau Nentwich habe ich natürlich angeboten, dass wir weiter miteinander arbeiten, auch bei den vielen anderen Kolleginnen, und es sind alle herzlich eingeladen, dass wir uns zu Gesprächen treffen und dass wir schauen, wie es weitergeht. Es hängt natürlich auch damit zusammen, dass dass auch neue RegisseurInnen kommen, die wiederum auch teilweise eben SchauspielerInnen mitbringen wollen, teilweise auch das Ensemble noch nicht kennen, so dass wir uns da natürlich in einen neuen Fluss begeben müssen.
Das heißt, es gibt schlicht und ergreifend noch gewisse künstlerische Erwartungen, die für den Moment wahrscheinlich auch nur Sie und Ihr engstes Team kennen können und die sich dann darin manifestieren werden. Es liegt ein bisschen an der Genese dieses Podcasts und der bisherigen Folgen, dass wahrscheinlich die Josefstadt eines der Häuser ist, wo ich am meisten irgendwie so ein bisschen Ohren drinnen habe, ohne dass die untereinander voneinander wissen. Und deshalb habe ich jetzt eine Frage, Hand aufs Herz. Haben Sie gewisse Entscheidungen auch getroffen, um auch gewisse Machtseilschaften zu brechen?
Naja, also das ist schwer zu beantworten und ich merke schon, Sie haben da tatsächlich so eine Innenschau. Es ist an jedem Theater so, dass es Macht oder dass es Seilschaften gibt. Das ergibt sich natürlich auch, gerade je länger man miteinander arbeitet, umso mehr. Und natürlich gibt es da auch Verbindungen, auch private und persönliche Verbindungen, auch künstlerische Verbindungen, das liegt in der Natur der Sache. Das ist auch meistens nicht, würde ich so nicht sehen, bewusst. Für mich ist nur zum Beispiel immer sehr wichtig gewesen, dass, das ist schwer zu sagen, aber dass ich jetzt nicht zum Beispiel meinen Lebenspartner mit ins Theater bringe. Ich bin sehr froh, dass mein Partner nichts mit Theater zu tun hat und ich zu Hause das auch nicht weiter dann mit ihm diskutieren muss. Aber das sind natürlich schon auch, ja, wie gesagt, ganz natürlich gewachsene Verbindungen. Und es ist aber natürlich auch, ja, trotzdem nicht mein Zugang, dass ich da etwas zerschlagen möchte, wenn ich weiß, dass hier künstlerisch schon eine, vielleicht auch Begegnungen stattgefunden haben oder dass wir künstlerisch da schon gemeinsame Wege begangen haben. Da würde ich jetzt sagen, da gehen wir weiter. In dem Fall waren es wirklich auch Entscheidungen, die sich aus ganz vielen unterschiedlichen Faktoren zusammensetzen.
Ich muss ja dazu sagen, ich fände es ja mal erfrischend, wenn das jemand sagt, ja, ich habe das aus genau dem Grund getan. Ich fände es im Übrigen auch legitim, denn man muss gewisse Stimmungen ändern manchmal und das funktioniert nur, wenn man gegebenenfalls auch identifiziert, wo ist da eine Achse, die an etwas wirklich so dramatisch festhält, dass es nicht anders geht, als diese Achse nicht mehr in dem eigenen System zu haben, weil es nicht mehr passt. Aber ich höre jetzt schon wieder auf. Wir haben das jetzt sehr intensiv besprochen. Ich würde nichtsdestotrotz gerne wissen, das ist keine Herausforderung, vor der nur Sie stehen, sondern jeder Mensch, der schwierige Entscheidungen treffen muss, von denen auch einige Menschen betroffen sind. Wie ist denn Ihre Strategie nach diversen Aufregungen und so weiter, da so einfach, dass die Wunden heilen, dass Ruhe in den Laden kommt, dass man in den Flow kommt, dass die Stimmung gut wird? Was haben Sie da für Pläne, dass das gelingen kann ab 2026?
Genau, wie Sie schon sagen, diese Stimmung jetzt muss man noch ein bisschen pflegen im Sinne von, dass man wirklich die Gelegenheiten, die man jetzt hat, mit den MitarbeiterInnen Gespräche zu führen, nutzt. Da bin ich auch dabei. Also das ist ja nicht so, dass man da jetzt, dass ich jetzt vor einer Wand stehe. Es ist nur so, dass man, wie gesagt, da sehr sensibel damit umgehen muss. Aber ich habe natürlich jetzt auch schon viel Kontakt zu den Schnittstellen, zu den Schlüsselstellen, um eben meine Spielzeit vorzubereiten. Und da muss ich sagen, da ist auch das Theater in der Josefstadt wirklich sehr gut aufgestellt und da ist auch vielleicht entgegen dem, was man jetzt aus der Öffentlichkeit so ein bisschen gehört hat, ein wahnsinniges Engagement dieser MitarbeiterInnen in den Werkstätten, in den Gewerken, in den Abteilungen habe ich sehr viel positive Energie, die hier rüberkommt. Und das ist das, was mich sehr motiviert und wo ich mich wirklich schon sehr freue, mit den Menschen da zusammenzuarbeiten. Und das, was tatsächlich eben mit, wie Sie sagen, Wunden heilen, das wird ein längerer Prozess sein. Ich stelle mich nicht darauf ein, dass wir am 1. September loslegen und die Welt ist da in Ordnung. Das sind ja eingefräste Strukturen, ja. Das sind eben Gewohnheiten, wie man miteinander umgegangen ist. Und das sind teilweise aber eben auch Umgangsweisen, die für viele MitarbeiterInnen auch gut gepasst haben. Und für andere eben nicht. Und da einen Ausgleich zu schaffen, das wird die Aufgabe. Wie schon gesagt, wir haben vor, mit meinem kaufmännischen Geschäftsführer, dem Stefan Mehrens, dass wir uns da wirklich auch mit externer Hilfe mit den MitarbeiterInnen in einem vielleicht großen Workshop über dann auch mehrere Tage Zeit nehmen, um einen Status quo zu erstellen, also um mal zu hören, reinzuhören, den MitarbeiterInnen zuzuhören, wo sind die Sollbruchstellen, wo sind die Probleme, aber wo läuft es auch gut? Also was sollen wir auf gar keinen Fall verändern oder wo ist schon auch Veränderungsbedarf? Also ich finde, das gilt es insgesamt herauszufinden, auch künstlerisch. Was ist denn da, was ich übernehmen kann, was ich mitnehmen kann? Und da wird es auch wie immer so sein, natürlich nicht alles. Genauso habe ich es eben auch mit der Ensemblepolitik gehandhabt. Vieles ist hier unglaublich gut gelaufen. Es hat sehr gute, eben auch künstlerische Erfolge gegeben. Aber manches ist jetzt auch, für manches ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Das hat auch immer mit dem Timing zu tun, etwas zu verändern. Und wie gesagt, wir werden das nicht alleine machen. Wir werden nicht top-down agieren. Das ist nicht zeitgemäß, ist auch überhaupt nicht meine Art, Leitung zu übernehmen, sondern ich möchte in diesen Betrieb hineingehen, hinhören, zuhören, viel kommunizieren. Das ist der Vorteil, wenn man eben nicht Regie führt. Muss ich auch nochmal dazu sagen, weil mir da zum Beispiel auch eine Bürosituation sehr wichtig ist. Ja. Ich habe gerade jetzt gehört, Lotte de Beer hat ein ganz kleines Büro in der Volksoper, aber sie ist auch Inszenierin, sie ist auch Regisseurin. Das heißt, sie verbringt ihre Tage nicht hauptsächlich im Büro. Ich werde meine Tage hauptsächlich im Büro verbringen, wo ich einen großen Besprechungsort haben möchte, um die Menschen zu mir zu holen. Und ich werde aber natürlich auch viel durchs Theater gehen. Ich werde viel auf Proben sein. Ich werde aber auch viel in die Stadt gehen, um mich mit den Kollegen, Kolleginnen oder eben mit vielen Menschen auch, die für unser Theater wichtig sind, treffen. Und das meine ich auch mit öffnen. Ich werde sehr viel auch mit anderen Kolleginnen in Austausch gehen, in Dialog gehen, auch vielleicht um dieses Kulturleben in Wien so ein bisschen nochmal aufzuwirbeln und Politik für unsere wichtige Theaterarbeit und Kulturarbeit zu machen. Das ist eine Vision von meiner Seite.
Ich merke schon, Sie bauen vor, wenn Sie dann Ihr Büro verändern, dass das sich Roske nicht schreibt, erste Amtshandlung von Rötzer, feudaler Besprechungstisch.
Feudal ist es eh nicht. Also da habe ich keine Sorge, dass Herr Sichrowski das schreibt. Aber ich will nur damit sagen, das sind unterschiedliche Arbeitsmentalitäten sicherlich.
Ja. Sie haben die Kulturpolitik angesprochen. Ich möchte doch noch eine sehr für mich wichtige Frage stellen. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit eine Folge gemacht mit einem Bremer Publikumsforscher, der sich ganz genau angeschaut hat, die erste Nach-Covid-Theaterstatistik. Es war wirklich diese Gezeiten auch beim Bühnenverein extrem lang sind. Neueres Material hat man nicht. Also es war wirklich, muss man auch ehrlich sagen, diese erste Rückkehrsaison, die erste volle Rückkehrsaison. Man muss aber auch sagen, in vielen Bereichen, Tourismus und so weiter, waren das Boomzeiten. Und diese Statistik erfasst auch Österreich, was in der österreichischen Politik völlig ignoriert wird. Also da ist diese Bühnenvereinsstatistik nicht existent. Und um es mal höflich auszudrücken, die Zahlen sind alarmierend gewesen. Alarmierend. Ja, also im Übrigen, ich habe dann geschaut an das Landestheater, sie sind ganz gut unterwegs gewesen.
Das finde ich schön, ja.
Ja, ja. Tatsächlich im Gegensatz zu auch wirklich großen Häusern, wie zum Beispiel dem Burgtheater. Mhm. Ja, also wirklich extrem alarmierende Zahlen und wir müssen neugierig sein, wie sich das dann vielleicht konsolidiert hat. Aber der Trend ist jedenfalls nicht so, dass man eigentlich zur Tagesordnung übergehen sollte. Haben Sie solche Themen am Schirm?
Naja, dieses Thema Publikumsverlust oder schwächelnde Auslastung und Einnahmen, das hat man jeden Tag auf dem Schirm. Das ist unser Tagesgeschäft, damit beschäftigen wir uns täglich. Das freut mich, dass Sie das Landestheater Niederösterreich als da etwas herausragend beschreiben. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass wir in Corona-Zeiten auch sehr viel Publikumskontakt hatten, dass wir da sehr viel Aktivitäten auch gemacht haben, trotz der geschlossenen Probenräume und der Zuschauerräume. Aber dieses mit dem Publikum, und das meinte ich auch am Anfang unseres Gesprächs, mit jedem einzelnen Besucher, jede einzelne Besucherin wichtig zu nehmen, auf sie zuzugehen, das empfinde ich schon als sehr wichtig. Ich glaube, das ist unsere Chance auch, eben im analogen Raum sich persönlich da Gedanken zu machen, wie man die Menschen ins Theater bringt. Natürlich, wie gesagt, geht es da auch darum, neue Publikumsschichten mitzunehmen, die vor allem die Jungen vielleicht nicht rauszulassen aus dieser Überzeugung unsererseits, also von meiner Seite als Theatermacherin, wie wichtig, also nicht wichtig, sondern wie toll, wie erlebnisreich Theater ist, wie bereichernd Theater für das Leben ist. Da habe ich oft das Gefühl, dass die jüngere Generation natürlich durch das Streaming, durch das schnelllebige Video von TikTok, Facebook, Instagram und so weiter, sich nicht mehr vielleicht in der Form dem Theater nähern kann oder das Theater als zu anstrengend empfindet, zu kompliziert, wo man einen riesigen Bildungshintergrund braucht, um Theater zu verstehen. Das ist natürlich in den sozialen Medien oder eben mit diesen schnelllebigen Streaming-Formaten und so weiter anders. Das ist wirklich reine Unterhaltung und Ablenkung. Aber zurück bleibt oft ein fahler Geschmack. Und wenn ich ins Theater gehe, bleibt vielleicht manchmal auch ein Gefühl des, ich habe mich gelangweilt oder ich habe es nicht verstanden, aber es bleibt ein Erlebnis, es bleibt eine Emotion und man hat noch dazu die Möglichkeit, sich auszutauschen, im Foyer noch drüber zu sprechen oder vielleicht noch mit dem Partner, mit der Partnerin, mit der man im Theater war, noch was trinken zu gehen und nochmal weiter darüber zu reden. Also es hat eine Nachhaltigkeit.
Theater im Referenzrahmen der sozialen Medien, das ist ja auch schon mal ein bisschen eine ungewöhnlichere Herangehensweise. Liebe Frau Rötzer, vielen lieben Dank für diese intensive und offene Stunde. Ich bin gespannt und wer weiß, vielleicht fragen wir dann demnächst mal wieder nach, wenn Sie dann angetreten sind.
Das würde mich sehr freuen. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke, dass ihr beim Bühneneingang vorbeigeschaut habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, in eurem Netzwerk teilt und auf der Plattform eures Vertrauens mit 5 Sternen bewertet. Feedback und Geschichten aus dem Inneren des Kulturbetriebs sind natürlich herzlich willkommen. Schreibt mir am besten eine E-Mail. Die Adresse findet ihr auf www.bühneneingang.at, Bühneneingang mit UE. Alle Nachrichten werden natürlich streng vertraulich behandelt. Dort, auf www.bühneneingang.at, gibt es auch einen Link zu Steady. Mit einer Steady-Mitgliedschaft könnt ihr diesen Podcast unterstützen und habt ein garantiert werbefreies Hörerlebnis. Außerdem lasse ich mir immer wieder neue Packages für Mitglieder einfallen. In diesem Sinne, bis hoffentlich bald am Bühneneingang.
Missing Link.